Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Die Impfung hat begonnen. Und es besteht jetzt Hoffnung, dass in absehbarer Zeit wir uns wieder mit Freunden treffen dürfen, dass wir wieder geliebte Menschen in den Arm nehmen können und dass wir uns in einem völlig überfüllten Raum nach dem Gottesdienst einen Kaffee trinken werden. Margaret Keenan, eine 90-jährige Frau aus Großbritannien, ist in den Nachrichten gekommen, weil sie die erste Person war, die diese Impfung bekommen hat. Und ich habe ein Foto gesehen, wo sie in einem Rollstuhl einen Gang entlang geschoben wurde und sie hat die Hände so gehalten, hat sich gefreut, weil links und rechts waren Pfleger und Ärzte aufgereiht, die geklatscht und gejubelt haben über das, was passiert ist. Nun, sie haben nicht gejubelt, weil Margaret Keenan da irgendetwas ganz Besonderes gemacht hätte, dass sie irgendetwas vollbracht hätte, sondern sie haben gejubelt wegen dem, was sie repräsentierte. Es war der Beginn von dem Ende sozusagen. Die Aussicht ist gekommen, dass wir aus dieser miserablen Lage wieder herauskommen können. Und dafür haben sie gejubelt und sich gefreut und geklatscht. Ja, Hoffnung. Es ist etwas, wovon wir Menschen nie genug bekommen können. Etwas, was wir so dringend brauchen. In jedem Aspekt unseres Lebens. Wir brauchen Hoffnung, um weiterzukommen. Und die Adventszeit ist normalerweise eine Zeit der Hoffnung. Hoffnung steht ganz groß geschrieben in dieser Zeit. Kinder hoffen auf besondere Geschenke. Man hofft auf ruhige Stunden mit geliebten Menschen. Man hofft, dass das neue Jahr besser wird als das alte. Diese Erwartungen sind auch in diesem Jahr nicht hinüber. Aber unsere Hoffnungen sind an vielen Stellen doch anders gelegt, als sie es vielleicht in früheren Jahren gewesen sind. Wenn wir mit einer völlig neuen Situation konfrontiert werden, haben wir eine ganz andere Perspektive auf das, was sonst immer so ist oder gewesen ist. Und ich könnte es mir denken, dass es der Maria nicht anders ging. Nun, wir haben keine Anzeichen dafür, dass sie irgendeine Pandemie durchlebt hätte, aber sie lebt in einer sehr bewegten Zeit, in einer sehr unruhigen Landstrich. Sie hoffte natürlich auf ihre Hochzeit. Sie war verlobt und sollte bald heiraten. Wer hofft da nicht? Was für Pläne und Träume und Hoffnungen muss sie für die Zukunft gehabt haben? Dann hat sie Besuch von einem Engel bekommen. Der Engel hat verkündet, dass sie ein Kind bekommen soll. Aber er hat nicht von der Zeit nach ihrer Hochzeit gesprochen. Wie ist das, wenn die eigenen Pläne durcheinander gebracht werden? Maria hätte Grund genug gehabt, verzweifelt zu sein. Ich meine, wie wird Josef reagieren? Wie werden ihre Eltern reagieren? Das gesamte Dorf, ich meine, Nazareth ist inzwischen eine etwas größere Stadt, aber zu der Zeit war es ein ganz kleines Dorf. Jeder kannte jeden, jeder war fast mit jedem verwandt. Alle wussten alles. Was würde mit ihr passieren? In Lukas 1, Kapitel 1, Vers 39 lesen wir, in diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Also kurz gefasst, das heißt, sie ist viele Kilometer weiter südlich gegangen, von dort, wo sie gewohnt hat. Nun, ob das ihre Idee war, dass sie dann dahin gegangen ist, um ihre Cousine Elisabeth zu besuchen, oder ob sie vielleicht sogar weggeschickt wurde von ihrer Familie, das wissen wir nicht. Das wird uns in dem Text nicht gesagt. Aber ich denke, auch diese Reise wird nicht ohne einen gewissen Beigeschmack für sie gewesen sein. Aber sie ist zu ihrer Cousine Elisabeth gegangen, die gerade schwanger war mit einem Sohn, den wir später als Johannes den Täufer kennenlernen. Und was sie, was passiert ist, dass sie da angekommen ist, das ist erstaunlich. Wir hören, dass Johannes im Bauch seiner Mutter gehüpft ist, als er die Stimme Marias gehört hat. Und dann finden wir ein Lied an Marias Lippen. Dieses Lied ist als das Magnificat bekannt. Ich lese aus Lukas Evangelium Kapitel 1 ab Vers 46. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich alle selig, alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er verbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechts Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Die Bezeichnung Magnificat kommt von dem ersten Wort in der lateinischen Übersetzung von diesem Text. Das Wort bedeutet größer machen. Manche werden vielleicht das englische Wort magnify kennen, was eben auch größer machen bedeutet. Diese beiden Worte kommen von demselben Stamm. Und im Prinzip sagt Maria: Meine Seele vergrößert den Herrn. Oder wie Luther und die meisten deutschen Übersetzungen sagen: Meine Seele erhebt den Herrn. Nun, natürlich konnte Maria Gottes Größe nicht noch größer machen. Aber durch ihr Lied, durch ihr Zeugnis und durch ihr Leben konnte sie den Menschen um sich herum die Größe des Herrn zeigen und wie sie ihr Vertrauen darauf gesetzt hat. Und ihr Lied ist auch überliefert worden und für also ziemlich unzählige Generationen jetzt inzwischen schon etwas sehr Bedeutendes gewesen. In vielen Kirchen wird dieses Lied regelmäßig auch gesungen. Und weiter geht dieses Lied, indem sie das besingt, was Gott für sie getan hat und was er für sein Volk tut. Manche wollen behaupten, dass dieses Lied oder dieses Gedicht irgendwann später von anderen Leuten, vielleicht von Lukas selber, erst gedichtet wurde und der Maria in den Mund gelegt wurde. Allerdings ist es interessant zu merken, dass dieses Lied überhaupt kein Anzeichen von einem späteren christlichen Einfluss hat. Dieses Lied in seiner Form und in seinem Inhalt ist etwas, was direkt aus dem Alten Testament hätte kommen können, beziehungsweise findet man Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Teilen dieses Liedes und unzählige verschiedene Texte im Alten Testament, gerade aus dem Psalm, aber auch aus dem Propheten. Also es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass dieses Lied irgendwie später erfunden wurde und zurück auf Maria versetzt wurde, sondern vielmehr, dass es genau in die Zeit passt, in dieser vorchristlichen Zeit, in der Maria in dem Moment gelebt hat. Aber wie wir Menschen mit Hoffnung, ja, in dem Fall auch mit einem Lied umgehen, aber wie wir überhaupt mit Hoffnung umgehen, das ist echt manchmal so eine Sache. Ich meine, ich kann es mir gut denken, als ich zum Beginn der Predigt gesagt habe, dass wir jetzt Hoffnung haben können, dass durch die Möglichkeit der Impfung diese Pandemie zu Ende gehen könnte, manche sich bestimmt gedacht haben werden: Na, warte hier, so schnell geht das nicht. Das könnte noch Jahre dauern. Das ist wahr. Es ist durchaus möglich, dass es noch eine ganze Weile dauert. bis die verschiedenen Kontakteinschränkungen endgültig aufgehoben werden können, bis wir dann sagen können, ja, diese Pandemie ist jetzt beendet. Aber ist es dafür keine Hoffnung mehr? Ist es keine Hoffnung mehr, wenn die Realisierung, wenn der Vollzug nicht innerhalb von kurzer Zeit erfolgt? Von welcher Hoffnung hat Maria in dem Magnificat gesungen? Ich lese nochmal die Verse 54 und 55. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Sie singt von einer Verheißung, die zu ihrer Zeit schon 2000 Jahre alt war. Selbstverständlich hatte Gott sein Volk in dieser Zwischenzeit nicht vergessen, aber sein Plan hatte ein wesentlich längeres Atem, als unsere Sofortgesellschaft meist erdulden will. Und wie war das für Maria persönlich? Wir haben keinen Hinweis, dass sie ständig neue Lieder geschrieben hätte, aber wir wissen, dass sie viel Verwirrung erleiden musste. Sie war verwundert darüber, als Jesus mit 12 Jahren in dem Tempel zurückgeblieben ist. Sie und Josef haben das nicht verstanden. Vielleicht haben ihre Kinder sie dazu überredet, aber sie ist letztlich mitgegangen, dass sie Jesus während seines Dienstes einkassieren wollten. Die haben gedacht, er hat nicht mehr alle Tasten im Schrank. Und sie ist mit hingegangen, um ihn einzukassieren, um die Ehre der Familie zu schützen. Und Maria war auch da, als ihr Sohn an einem Kreuz gestorben ist. Das waren keine Zeiten, in denen sie Hoffnung empfunden hat oder in denen sie so schnell von der Größe des Herrn singen wollte. Aber ich denke, wir können etwas Wichtiges lernen, wenn wir diese Umstände in Marias Leben bedenken. Es gibt viele Zeiten in unserem eigenen Leben, in denen wir die Welt echt einfach nicht mehr verstehen. Wir flehen Gott an, er möge uns aus dieser schlechten, schweren, bedrückenden Situation herausholen, dass er uns daraus befreit. Aber es ist immer wieder die Frage, wäre das, was für uns am besten ist? Ich habe gerade erst neulich mit jemandem gesprochen, der mir von einer schweren Zeit in seinem Leben erzählt hat und wie er nichts anderes wollte, als da rausgenommen zu werden, daraus befreit zu werden. Er wollte diese Belastung nicht mehr aushalten müssen. Aber ich habe ihm gesagt, vielleicht ist es nicht mal Gottes Wille, dich aus der Situation herauszunehmen, sondern vielleicht möchte er dir in dieser Situation begegnen. Vielleicht möchte er diese Gelegenheit nutzen, das dir beizubringen, ihm ähnlicher zu werden. Er kommt in deine Dunkelheit hinein und er schenkt dir seine Gnade, auf dass du auch in die Lage versetzt wirst, seine Gnade an anderen weiter zu verschenken. Es ist wirklich so, wenn Gott uns einfach aus jeder schweren Situation einfach rausrupfen würde, würden wir nie daraus lernen, ihm ähnlich zu werden, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen, dass er die schlechte Situation, das Übel, vielleicht dieses Gräuel, was wir empfinden, zu überwinden. Ich will euch nichts vormachen. Diese Corona-Zeit ist für mich überhaupt nicht einfach gewesen. Ich mag sie ganz und gar nicht. Ich vermisse es, mit einer großen Gemeinde hier zusammen sein zu können, Menschen die Hand zu geben, manche zu umarmen. Und ich muss eingestehen, diese Corona-Zeit hat manches von den schlimmsten Aspekten meines Wesens herausgebracht, ans Licht befördert. Das Magnificat spricht aber davon, dass Gott die Niedrigkeit Marias gesehen hat. Wenn es da heißt, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, finde ich Ermutigung und Ermahnung zugleich. Dieser Text, dieses Lied, ist nicht nur eine schöne Hymne. Er ist ein Ausdruck von Hoffnung, aber auch Vertrauen. Er sieht die Treue Gottes in der Vergangenheit und setzt Vertrauen darauf, dass Gott auch noch in der Zukunft handeln wird. Was hat dieser Text uns dann zu sagen? Was hat dieser Text zu einer Frau zu sagen, die ungewollt schwanger ist, wie Maria es war? Was sagt er zu jemandem, wessen wirtschaftliche Zukunft ganz schön wackelt? Was sagt er jemandem, wem es vor einem einsamen Heiligabend graut? Was sagt er jemandem, der nicht weiß, ob er seine Eltern oder Großeltern je wieder lebend sehen wird? Er sagt, der Gott der Hoffnung sieht dich und erkennt deine Not. Er kommt gerade zu denen, die niedergeschlagen sind. Er kommt gerade zu denen, die in Not sind, um ihnen Hilfe zu verschaffen. Er lässt uns niemals allein. Darauf dürfen wir uns verlassen. Oh nein, die Antworten, also was wir als Antworten verstehen, die Erlösung aus der Not, die kommt nicht immer so schnell, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber Gott bleibt seinem Wort treu. Auf ihn darfst du dich verlassen. Er will dich mitten in deiner Not begegnen und dir neue Kraft schenken. Er hat Abraham seine Verheißung gegeben und Maria hat die Erfüllung dessen 2000 Jahre später erfahren. Und jetzt, nochmal 2000 Jahre später, bleibt er genauso treu, wie es damals war. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er stimmt sich seines Knechtes Israel. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen, auf ewig. Amen. Wir wollen um Gottes Segen bitten. Allmächtiger und ewiger Gott, ich danke dir, dass wir auch auf diese Art und Weise doch zusammenkommen können, miteinander verbunden sein können im Lob deines heiligen Namens. Und Herr, wir bitten dich darum, dass diese Pandemie bald zu Ende gehen mag, dass wir ja von diesen Ketten, die uns angelegt sind, befreit werden, dass unsere Begegnungen nicht zu einer Gefahr füreinander werden. Herr, wir brauchen die Freiheit in unseren Herzen viel mehr. Die Freiheit, die nur du uns geben kannst. Herr, wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Erlösung. Und ich danke dir, Herr, dass du uns zurufst, dass du uns begegnen willst. Und so bitte ich dich, Herr, geh du mit uns in diese kommende Woche. Lass dein Heiliger Geist auf uns sein. Stärke du uns durch deine Gegenwart. Ja, Herr, wir bitten um deine Bewahrung. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen immer wieder neu nach dir ausrichtest. Ganz besonders in dieser Woche, in der wir die Geburt deines Sohnes feiern. Herr, begegne du uns jetzt und lass dein Segen auf uns sein. So segne, behüte und bewahre uns Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten vierten Advent, eine gute Woche und in der Hoffnung, dass so manche von uns zumindest uns am Heiligabend hier sehen werden. Auf Wiedersehen.